Die Reaktionen auf die Scham der zweiten Welle, diese Verträge also, sie haben ebenfalls einkerkernde Kraft und Gewalt. Gott sei Dank haben sie das in deinem Leben nicht vollkommen und absolut, denn sonst könntest du diese Worte hier gar nicht hören und du würdest dir auch gar nicht erlauben, hier zuzuhören. Gott sei Dank hast du immer noch eine gewisse Flexibilität, einen gewissen Raum. Du kannst möglicherweise immer noch ein einigermaßen normales Leben führen oder sogar erfolgreich sein. Aber du bist eben nicht so erfolgreich, wie du sein könntest. Außerdem bist du möglicherweise ein Kartenmacher, jemand, der ein Vorbild sein möchte, und gerade für die Menschen ist es so wichtig, aus diesem Schamzustand aufzuwachen. Und auch deshalb, weil eben die Zeiten sich verändern und du dich metaphysisch und spirituell entwickeln willst. Früher war es vielleicht eher ein Luxus, solche Verträge zu brechen, aber jetzt in dieser neuen Zeit ist es zu einer Notwendigkeit geworden. Damit meine ich eben in dieser neuen spirituellen Zeit, in der wir uns befinden. Denn auch du sehnst dich sicher sehr danach, der spirituelle Mensch zu sein, der du nur sein kannst. Daher ist es auch so wichtig, diese zweite Welle der Scham zu verstehen und welche Verträge und vertragliche Arrangements du getroffen hast, welchen Einfluss diese Verträge in deinem Leben haben und sie dann auch zu brechen, diese Verträge und diese Kontrakte und damit auch die Scham zu beenden von dieser zweiten Welle der Scham. Lass uns also diese zweite Welle anschauen, wie sie aufgebaut ist, was ihre Funktion ist und was ihre Auswirkung ist. Erstens, die Schamwelle 2 und die Über- und Untermenscheneltern. Wir haben ja schon bei der ersten Welle der Scham davon gesprochen, dass Scham gelehrt wird, beigebracht wird, insbesondere von Eltern, die entweder Übermenschen oder Untermenschen oder beide sind. Die Übermenscheneltern verlangen vom Kind der ersten Welle der Scham Perfektion, verlangen, dass es in allem den Maßstäben der Eltern entspricht, den Eltern, die man die übereifrigen Eltern nennen könnte, die im Übermaß alles im Leben erreichen und durchführen. Das Kind dieser Eltern muss dafür sorgen, dass es seinen Kindern gefällt, und so werfen diese Eltern ihre eigene Scham in verschiedener Weise auf das Kind. Wir haben davon ausführlich auf der CD Scham 1 gesprochen. In der zweiten Welle der Scham intensivieren sich noch die Forderungen der Übermenscheneltern, denn jetzt rückst du mehr in das Blickfeld. Als du erst 3 oder 4 Jahre alt warst, haben sie vielleicht nur darüber fantasiert, wie es denn sein wird und sein soll, wenn du 6 Jahre und älter sein wirst oder wenn du zur Schule gehst. Aber jetzt bist du 6 Jahre und älter und du gehst zur Schule und jetzt vergleichen sie dich mit anderen Kindern und es kommen Fragen auf wie: Warum bist du immer nur Zweiter im Wettrennen? Warum spielst du in der Theatergruppe nicht die Hauptrolle? Warum bist du nicht der Kapitän des Ruderteams? Und so weiter. Jetzt wirst du verglichen mit anderen und plötzlich bist du gar nicht mehr die Nummer 1. Du bist nicht mehr die Schönste und die Beste, du hast nicht die besten Noten. Und jetzt wird der Druck so viel größer und diese Forderung: Mach mich stolz, sei überall der Beste, der Erste und so weiter. Jetzt musst du dich viel mehr anstrengen, perfekt zu sein im Vergleich zu anderen, musst dich dementsprechend verhalten und dementsprechend manieren lernen, um noch intensiver die Vorstellungen deiner Eltern zu erfüllen. Und so entsteht hier eine noch stärkere Welle der Scham, nach dem Motto: Du hast mich enttäuscht, du hast mich gedemütigt, du hast uns als schlechte Eltern bloßgestellt, mach uns doch endlich stolz. Ich will allen sagen und zeigen können, wie toll du bist, wie außergewöhnlich. Ich möchte, dass du dich unterscheidest von den anderen Kindern. Und der emotionale Druck da heraus ist riesengroß. Es ist die bis ins Mark gefühlte Enttäuschung der Übermenscheneltern. Sie erdrückt und produziert tiefe negative Scham. Und bei den Untermenscheneltern ist es jetzt so, dass sie ihre Dramen vor deinen Augen noch viel intensiver spielen, vielleicht sich noch viel unverhohlener gegenseitig beschimpfen und beleidigen, Dinge herumwerfen und zerstören, total ausrasten und so weiter. Und sie tun das direkt vor dir. Und es kommt wieder zu körperlichen, mentalen und psychischen Missbrauch, sexuellem Missbrauch oder anderen Vergehen und einem anderen Art von Verstoßenwerden. Und da du jetzt 6 Jahre und älter bist, wird das alles für dich noch viel sichtbarer, noch viel fühlbarer. Es geht noch viel mehr unter die Haut. Und das liegt auch daran, als du 3 Jahre alt warst, konntest du noch alles ein wenig mildern, indem du dir sagtest, nun ja, wahrscheinlich werden alle Kinder geschlagen oder wahrscheinlich benehmen sich alle Eltern so. Aber wenn du zwischen 6 und 8 Jahre alt bist und noch schlimmer zwischen 10 und 12, dann weißt du, dass eben nicht alle Eltern so sind. Du hast einen Vergleich. Und plötzlich bekommst du mit, meine Eltern sind gar nicht die Norm. Ich habe Freunde, deren Eltern sind ganz anders. Und dann realisierst du, da stimmt mit mir tatsächlich etwas überhaupt nicht. Und natürlich auch nicht mit meiner Familie. Ich muss wieder einmal die Ursache sein, denn die anderen haben ja andere Eltern, so viel bessere Eltern, liebevollere Eltern. Und dann denkst du wieder, es ist alles meine Schuld und die Scham mit dem Schmerz rollt wieder daher. Zweitens, die Scham, Welle 2 und die Verstoßung, das im Stich lassen. Wenn du ein Verstoßenheitsgefühl bereits hast, dann verstärkt sich dieses in dieser zweiten Welle der Scham erheblich. Das liegt daran. In der Zeit zwischen 6 und 8 Jahren wirst du dich natürlicherweise von der Mutter trennen und dich an den Vater hängen wollen, selbst wenn dieser nicht da ist. Es ist deine Chemie, die dich dazu treibt, dies zu tun. Du musst dich zwangsläufig von der Mutter trennen. Du suchst nach Vater. Das ist so eingerichtet. Und wenn dann Vater nicht da ist, weil er immer auf Arbeit ist, weil er sich der Familie entzieht oder was immer der Grund ist, dann trittst du in die Leere. Du trittst in einen leeren Raum. Auch wenn du dich vorher schon von ihm hast alleingelassen gefühlt, jetzt produziert dieses im Stichlassen des Vaters richtig tiefe Scham. Und das ist auch so, wenn der Vater in deinen frühen Jahren gestorben ist. Denn jetzt brauchst du ihn, weil du dich von der Mutter trennst. Das, was vorher Einsamkeit war, wird jetzt zur Scham. Du siehst, du verstehst, du beobachtest und du fühlst, ich habe keinen Vater mehr. Aber die anderen Kinder haben einen. Und das ist auch so, wenn der Vater die Familie früh verlassen hat. Und wenn du dich dann später in der Zeit zwischen 10 und 12 Jahren natürlicherweise vom Vater trennen willst, um dich der Welt zu öffnen, findest du dort keinen Vater, sondern nur Scham. Und so wirst du schambesetzt. Und du findest keine Welt, der du dich öffnen kannst, keine wirkliche Welt da draußen, auf jeden Fall keine Welt der Fülle. Eine andere Besonderheit dieser Zeit, die auch Scham produzieren kann, ist die Tatsache, dass die meisten Väter in der Familie die zweite Rolle spielen. Sie sind nicht Nummer 1, sie sind Nummer 2. Und sie fühlen sich oft recht wohl in dieser Rolle und auch damit, dass die Mutter die Hauptverantwortung trägt. Weil das Kind in der ersten Phase hauptsächlich an der Mutter hängt und die Mutter an ihrem Kind. Aber nun, wenn das Kind 6 Jahre alt ist, will es sich an den Vater hängen. Es macht den Vater zur Nummer 1. Und dieser ist unter Umständen ganz und gar nicht auf diese neue Rolle vorbereitet. Er fühlt sich in dieser Position möglicherweise jetzt sehr, sehr unwohl und mit all dem, was das Kind nun von ihm plötzlich will. Und dann schleudert er dem Kind vielleicht öfters entgegen, lass mich in Ruhe. Nein, du kannst du nicht mitkommen. Nein, das ist nichts für dich. Bleibe bei der Mutter. Mutter macht das schon. Lass mich in Ruhe. Und das Kind erlebt dies als heftiges Verstoßenwerden. Denn das Kind fühlt es so. Ich habe mich von der Mutter losgemacht und jetzt komme ich zu dir. Ich öffne meine Arme und du sagst, lass mich in Ruhe. Du sagst, ich habe Arbeit zu tun und ich kann nicht mit dir spielen. Und oft kommt es sogar vor, dass der Vater, der sich vorher gar nicht so sehr zurückgezogen hatte, sich nun ganz bewusst vom Kind zurückzieht. In seine Werkstatt, seine Garage, in den Garten oder ins Büro. Und er schafft durch dieses Verhalten ein Verstoßenheitsgefühl, was er vorher als Vater in der zweiten Position hinter der Mutter in der ersten Welle nicht vermittelt hat. Und das zieht dem Kind mit Sicherheit den Boden unter den Füßen weg. Nach dem Motto, ich habe mit Mutter gebrochen und jetzt lässt du mich im Stich. Und das kann eine niederschmetternde Scham erzeugen. Eine andere Komponente des Verstoßenwerdens, die diese zweite Welle der Scham so sehr intensiviert, ist die Tatsache, dass auch die Mutter durch diese Phase der Trennung nicht ohne Reaktion geht und ihre Reaktion dem Kind brutal zu spüren gibt. Denn plötzlich fühlt sie sich nicht mehr so gebraucht. Möglicherweise fühlt sie sich sogar zurückgestoßen. Das Kind entwindet sich ihrer Umarmung. Es ist nicht mehr so kuschelig und so anschmiegsam wie früher und die Mutter fühlt sich verletzt. Sie wird möglicherweise sogar ärgerlich, in Wort und Tat oder nur unterschwellig. Das kann für das Kind erhebliche Folgen haben, denn eine ärgerliche Mutter kann sich das Kind nicht leisten, nach dem Motto, Mutter kann das Leben auch wieder nehmen, da sie gegeben hat. Und das kann zu Scham führen und auch zu einem Vertrag mit dem Wortlaut vielleicht, ich mache dich nie mehr ärgerlich und dafür lässt du mich leben. Möglicherweise stößt sie das Kind regelrecht weg, weil sie verletzt ist, mit solchen Bemerkungen wie, du willst ja sowieso nur mit deinem Vater sein, so geh doch zu ihm, ich bin dir ja doch nicht mehr wichtig oder gut genug als Mutter und so weiter. Und so kommt auch hier zur normalen Scham der Trennung noch die negative Scham des Verstoßenwerdens. Eine Scham, die erschüttert, die zersplittert, eine Scham, die die Basis für Verträge bietet. Manchmal bittet das Kind in dem Alter die Mutter auch um einen neuen Vater, wenn der vorhergehende gestorben oder weggegangen ist. Und auch dies kann die Mutter zu sehr verletzenden Äußerungen bewegen wie, bin ich denn nicht gut genug für dich? Oder was brauchst du denn einen Vater? Du weißt doch, wie Väter sind. Du hast doch mich und so weiter. Und damit stößt sie das Kind weg. Und so kommt die Scham von der ärgerlichen und verletzten Mutter. Und das kann sogar richtig ausarten, dass die Mutter richtig gemein wird in dieser Zeit, erpresserisch und richtig böse. Und das kann zu intensiven Verträgen mit ihr führen. Eine weitere Komponente, die diese zweite Schamwelle so einzigartig macht, ist eine sehr traurige Situation, die in dieser Zeit entstehen kann. Diese hat mit Motiven deiner Eltern zu tun, warum sie dich überhaupt wollten, warum du geboren werden solltest. Ein solches Motiv war zum Beispiel, und wir haben im Scham 1 darüber bereits gesprochen, das Motiv mit dem Wortlaut, dieses Kind soll unsere Ehe retten, dieses Kind soll mich ganz machen und heil, soll mich zu einer wahren Frau machen oder zu einem wirklichen Mann. Oder dieses Kind soll mich lieben, und wirklich lieben, endlich liebt mich jemand und so weiter. Oder gar, endlich werde ich gebraucht und endlich tue ich etwas Besonderes. Aber jetzt ist es offensichtlich, du hast die Ehe nicht retten können. Du hast es nicht geschafft, dass deine Eltern sich wieder lieben oder sich endlich lieben. Und deine Mutter fühlt sich eben doch nicht mehr als Frau und dein Vater nicht mehr als Mann. Und was dich angeht, du bist eben doch nicht das Engelchen geworden, das sie sich gewünscht haben. Du hattest vielleicht sogar Probleme, Übergewicht. Das Prinzesschen hat plötzlich Übergewicht. Oder der Junge ist eben doch nicht dieses Ebenbild eines Superjungen. Er ist verweichlicht und er weint oft und so weiter. Er ist ein Träumer. Er ist einfach nicht der Junge, den ich mir vorgestellt habe. Und dem Kind wird signalisiert, was wollen wir noch mit dir? Du bist nicht so geraten, wie wir es uns erträumt haben. Und vor allem auch, du hast uns nicht gebracht, was wir für uns gebraucht hätten. Es hat uns nicht so verwandelt, wie wir es uns gewünscht haben. Und so sind diese unterschwelligen Botschaften hier wie: Ich will dich nicht mehr, du bist nicht nach meinem Bild geraten und so weiter. Oder auch: Wir wollen dich nicht mehr, denn du hast nicht für uns getan, was wir uns erhofft haben. Und du, der du das erlebt hast, es war dir sehr klar, dass du versagt hast, bewusst oder unbewusst. Und du wurdest jetzt noch einmal im Stich gelassen, weggestoßen, abgeschoben und der Schmerz wurde groß. Und du bist eben nicht die Schönheitskönigin geworden oder der Superathlet, auch in der späteren Zeit nicht, im späteren Leben. Und du hast es in ihren Augen gesehen, diese Enttäuschung. Und du fühltest tiefe Scham in einer immensen Größenordnung, zu groß, als dass es hätte von dir damals verarbeitet werden können. Es hat dir Wunden und Narben zugefügt. Und du lebst mit diesen heute immer noch. Denn du bist nie, auch bis heute nicht, die Prinzessin oder der Held geworden. Du hast ihre Träume nicht erfüllt. Und konsequenterweise haben sie dann ihre Träume sterben lassen und so auch dich. Sie haben ihre Träume verstoßen und damit auch dich. Und so ist diese zweite Welle des Verstoßenwerdens so viel intensiver als die erste, so existenziell. Und auch dieser Scham konntest du nicht mehr mit "Ich bin ein Versager" oder "Ich habe halt einen Defekt" begegnen. Das war jetzt kein Balsam mehr, sondern der einzige Balsam, das einzige, was dich dies alles ertragen ließ, war: Ich unterschreibe einen Vertrag. Ich erschaffe ihn, ich mache ihn, ich unterschreibe ihn, ich stimme allem zu, nur damit endlich dieser Schmerz aufhört. Drittens, die Schamwelle 2 und Missbrauch. Und auch hier, in der zweiten Welle der Scham, hat Missbrauch so viel intensivere Konsequenzen und nimmt noch ganz andere Formen an. Jetzt sind auch die da, die niemals ein Kleinkind missbrauchen würden, niemals schlagen oder ähnliches. Aber jetzt, wo das Kind 6, 8 oder gar 12 Jahre alt ist, jetzt sind dieselben Menschen, die vorher friedlich waren, durchaus bereit, auch mal zuzuschlagen. Etwas, was vorher noch gänzlich undenkbar war, wird jetzt plötzlich akzeptabel oder sogar richtig, nach dem Motto: Das hast du verdient, ich muss dich erziehen, muss dich auf das Leben vorbereiten. Jetzt in diesem Alter ab 6 verstehst du außerdem viel mehr, was hinter diesem Schlagen steht. Du spürst die Raserei aus diesen unterdrückten und unerlösten Gefühlen eines schambesetzten Menschen, Vater oder Mutter. Und du weißt, du könntest dabei umkommen. Und du hast jetzt noch mehr Angst als je zuvor. Auch der Missbrauch mit Worten ist jetzt viel intensiver. Denn du verstehst jetzt viel mehr die Bedeutung der Worte. Als Zweijährige oder als Zweijähriger hast du noch nicht so richtig verstanden, was Mutter damit meint, wenn sie sagt: Du enttäuscht mich. Aber jetzt verstehst du es und es schmerzt sehr viel mehr. Es geht tief. Mentaler und physischer Missbrauch wird also jetzt sehr viel intensiver, weil das Kind ab 6 Jahre noch viel mehr die Bedeutung versteht. Und das gilt natürlich auch für den sexuellen Missbrauch. Menschen, die niemals ein 2-jähriges Kind missbrauchen könnten, die es furchtbar finden würden, finden es möglicherweise durchaus akzeptabel, mit einem 7- oder 12-jährigen Kind Missbrauch zu betreiben. Und besonders bei einem Untermenschenvater kann hier so etwas aufkommen wie eine Art Rache. Nach dem Motto: Seit du geboren bist, war die Intimität zwischen mir und deiner Mutter nicht mehr so wie vorher und daher schuldest du mir etwas. Oder auch umgekehrt kann so etwas das Motiv einer schambesetzten Untermenschenmutter gegenüber ihrem 7-jährigen oder älteren Jungen sein. Dasselbe gilt auch für einen verdeckten sexuellen Missbrauch. Wenn du 6, 8, 10 oder 12 Jahre alt bist, ist dein Verlangen nach Privatsphäre noch viel größer als vorher. Du bist dir deines heiligen Bezirks viel mehr bewusst. Und du möchtest ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr von deinen Eltern nackt gesehen werden, auch nicht von älteren Geschwistern und so weiter. Jede Art von Invasion in diese Privatsphäre, besonders wiederholte und auch im Zusammenwirken mit Lächerlichmachen und so weiter, kann eine Quelle von Scham werden. Ein solcher Missbrauch kann auch das Verhalten von Eltern sein, die Intimitäten vor dir offen oder halboffen austauschen. Intimitäten, die dir zuwider sind, die du nicht sehen möchtest, da du sie als Privatsache deiner Eltern ansiehst. Als du noch 2 Jahre alt warst, hat dir das noch nicht so viel ausgemacht, vielleicht. Aber jetzt wird es zu einer Quelle der Scham, weil du ja mehr verstehst, was da geschieht. Und das Gleiche gilt für Dinge, über die gesprochen wird. Du verstehst sie jetzt mehr. Und diese Zweideutigkeiten oder offenen, schlüpfrigen Anspielungen sind jetzt eine Quelle der Scham für dich. Früher haben sie dir noch nicht viel ausgemacht, weil du nicht wirklich verstandest, was gesagt wurde. Du hast damals zwar die Schwingung gespürt, aber jetzt verstehst du den Inhalt. Was auch geschehen kann, ist, dass Eltern, Verwandte und andere eifersüchtig werden auf die heranwachsenden Kinder, ihr frisches, gesundes und schönes Aussehen, ihre Unschuld. Mütter werden eifersüchtig und beobachten überneugierig ihre Kinder, wenn sie heranwachsen, wie sich ihre Körper verändern, insbesondere in der Pubertät. Mütter, die sich sagen, jetzt ist meine Tochter 12 und später wird sie 18 sein und dann ist sie schön und knackig, etwas, was ich nie mehr sein werde und ich bin eifersüchtig. Auch bei Vätern kann das ähnlich sein, wenn sie ihren heranwachsenden Sohn oder auch die Tochter beobachten. Wenn sie dann noch darüber Bemerkungen machen, sogar manchmal über die primären und sekundären männlichen oder weiblichen Merkmale, dann ist das schwerer sexueller Missbrauch und erzeugt mit Sicherheit Scham. Viertens, Scham, Welle 2 und das Vergehen an dir, das du verinnerlicht hast. Die vierte Quelle der Scham der zweiten Welle ist das wirklich Böse, das dir angetan wurde, einhergehend mit der Tatsache, dass du das internalisiert verinnerlicht hast, ohne es bearbeitet zu haben. Und das liegt daran, dass das Kind nicht wirklich darüber sprechen kann, was ihm angetan wird und wurde. Natürlich auch nicht in der Schule. Lehrer sind gar nicht dazu ausgebildet und hätten auch Angst, dass sie ihren Job verlieren könnten, wenn sie das täten. Denn welche Eltern würden es ohne weiteres hinnehmen, dass der Missbrauch, den sie an ihrem Kind verüben, in der Schule aufgedeckt wird? Und so spricht das Kind nicht darüber, hat niemanden darüber zu sprechen und so verinnerlicht das Kind die Scham. Und das ist besonders schlimm, wenn das Kind bereits aus der ersten Welle der Scham besetzt ist. Und wenn es richtig schlimm kommt, dann macht das Kind der zweiten Welle eben diese Verträge des Schmerzes, diese psychischen Verträge der Scham.